Wir befinden uns in der Bergpredigt und wir werden uns heute das Thema anschauen. Also dieser Abschnitt geht um Rache und Vergeltung. Bevor wir aber in den Text reinstarten, möchte ich kurz ein paar Worte verlieren zu der Bergpredigt. Die Bergpredigt ist die wohl herrlichste Predigt, die je eines Tages gepredigt wurde, weil sie von Jesus Christus gepredigt worden ist. Und da geht es darum, dass Jesus uns aufzeigt, wie die Kennzeichen der Bürger des himmlischen Reiches aussehen. Kurz gesagt, als Christen sollen wir so sein. Jeder, der zur Familie Gottes gehört, soll diese Eigenschaften haben. Wenn du also kein Christ bist, dann spricht dieser Text erstmal nicht direkt zu dir. Und mit Christsein meine ich nicht einfach Teil einer Kirche zu sein, sondern eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus zu haben. Und das ist durch das Evangelium möglich. Und das hat uns wundervoll auch die Jana heute erklärt, was es ist, dass Gott Menschen rettet, dass Gott Menschen wie dich und mich, Sünder, rettet, indem er am Kreuz für alle unsere Sünde gestorben ist. Und wenn du noch kein Christ bist, dann bitte ich dich, vertraue dich Jesus Christus an. Denn sonst würde dir diese Predigt auch nicht weiterhelfen. Worum geht es in dieser Predigt? In dieser Predigt geht es darum, dass ein Nachfolger Jesu Böses nicht mit Bösem vergilt, sondern Böses mit Gutem. Und der Predigttext ist Matthäus 5, Verse 38 bis 42. Und den werden wir uns jetzt lesen. Also Matthäus 5, Verse 38 bis 42. Das ist der Predigttext. Und ich werde ihn gleich für uns vorlesen. Genau. Matthäus 5, Verse 38 bis 42. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen will und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Und diesen Predigttext werden wir uns in drei Punkten anschauen. Das ist auch die Struktur des Textes. Der erste Punkt ist, ertrage das Böse. Und das ist Vers 39. Der zweite Punkt ist, gib mehr, als du musst. Verse 40 bis 41. Und der dritte Punkt ist, gib bereitwillig. Und das ist der Vers 42. Jesus fängt diese Stelle an und er fängt an und sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, ich aber sage euch. Und das finden wir in sehr vielen Stellen in der Bergpredigt. Und das zeigt uns, dass Jesus nicht, also ganz wichtig zu verstehen ist am Anfang, dass das Gesetz Gottes, die Gebote im Alten Testament, dass die heilig, gut und gerecht sind, daran ist nichts Falsches am Gebot. Das heißt, wenn Jesus sagt, ihr habt gehört und ich sage euch, dann korrigiert Jesus nicht das Gebot, sondern er stellt die falsche Auslegung des Gesetzes von den Schriftgelehrten damals richtig und zeigt ihnen auf, nein, ihr versteht das falsch. Und er sagt, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Und das war ein Gebot im Alten Testament, im mosaischen Gesetz. Und da geht es um ein Gerechtigkeitsprinzip. Es geht darum, dass eine angemessene Strafe gegeben werden soll und dass eine Schuld beglichen wird. Es diente als Grenze. Man sollte nicht zu weit gehen, sondern angemessen strafen. Es ist ein Auge um ein Auge, nicht ein Auge um zwei Augen. Und das Zweite ist, was wir verstehen müssen, ist, dass das Gesetz und dieses Gebot für den Gottesstaat Israel gegeben wurde. Das heißt, es geht hier nicht um Selbstjustiz. Es geht nicht darum, dass wir im Umgang mit unserem Nächsten das so ausführen sollen. Also es geht nicht um persönliche Vergeltung. Und manche jüdische Gelehrte sind wohl leichtfertig damit umgegangen und haben es auf Selbstjustiz angewandt. Wahrscheinlich dachten sie, ich meine, persönliche Vergeltung geht auch. Gottes Gebot sagt ja, dass die Menschen, die Böses tun, Strafe verdienen. Dann kann ich das auch persönlich tun. Und Jesus ermahnt sie und zeigt auf, dass sie falsch liegen. In dem Gebot geht es nicht um den individuellen Umgang mit meinem Nächsten. Statt aber das Gebot zu erklären, wie es gemeint war, fährt Jesus fort und spricht jetzt nun über Rache und Vergeltung. Warum eigentlich? Weil Jesus in die Herzen der Menschen sehen kann und er sieht das wirkliche Problem. Das Problem lag nicht daran, dass die Pharisäer ein Gebot falsch verstanden haben, sondern das Problem war, dass sie sündige Herzen hatten, dass sie rachsüchtig waren. Und Jesus spricht dieses Problem auf. Das Gebot ist nur etwas, was sie genommen haben, um ihre Sünde zu legitimieren, um zu sagen, um Rache auszuüben. Und Jesus antwortet auf das Problem ihres Herzens und er sagt, wenn ihr wirklich Bürger des Himmels wärt, würdet ihr anders leben und eine andere Gesinnung haben. Und so kommen wir zum ersten Punkt. Ein Jünger Jesu ist nicht rachsüchtig. Ein Jünger Jesu erträgt das Böse, das ihm zugefügt wird. Und das ist der erste Punkt, ertrage das Böse. Jesus sagt in Vers 39, ich aber sage euch, ihr sollt dem Bösen nicht widerstehen, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. Hier sind zwei Dinge vorausgesetzt. Das erste ist, dass Böses in der Welt ist. Und das zweite ist, dass dieses Böse uns treffen wird. Wir leben in einer gefallenen und sündhaften Welt, in der Böses verübt wird. Der Mensch hat sich von Gott abgewandt und das zeigt sich unter anderem darin, dass Menschen sich aneinander versündigen. Und das trifft auch uns, vor allem auch als Christen. Jesus sagt, wie sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Also lasst uns nicht überrascht sein, wenn uns Böses angetan wird. Anfeindung und Widerstand ist normal, denn es gibt einen, der Jesus hasst und somit auch seine Nachfolger. Und Jesus zeigt uns, wie wir damit umgehen sollen. Er sagt hier, wir sollen dem Bösen also nicht widerstehen. Aber was bedeutet das? Bedeutet das nun, dass wir uns nicht selbst verteidigen dürfen? Nein, das bedeutet das nicht, weil wir sehen in der Schrift an vielen anderen Stellen, dass Selbstverteidigung legitim ist. Das möchte Jesus hier nicht verurteilen. Das Wort widerstehen, das hier steht, das meint eine kämpferische Gesinnung im Griechischen, eine konfrontative Haltung gegenüber Menschen. Es geht hier also nicht darum, dass wir keine Selbstverteidigung üben dürfen, sondern es geht darum, dass wir Böses nicht heimzahlen sollen. Das möchte Jesus uns zeigen, sondern wir sollen es geduldig ertragen. Es geht darum, dass ich nicht in einen Streit eingehe, sondern wie die Bibel in Römer 12 sagt, haltet Frieden, so viel an euch liegt. Hör auf, der Aggressive zu sein, der leicht reizbar ist. Hör auf, jemand zu sein, der meint, bei jeder Kleinigkeit einen Streit anzufangen. Wir sollen keine rachsüchtigen, keine streitlustigen Herzen haben. Unsere Herzen sollen bereit sein, Böses zu ertragen. Und um diesen Punkt zu verdeutlichen, gebraucht Jesus seine erste Illustration. Er sagt in Vers 39b, sondern wenn dich jemand auf deine rechte Backe schlägt, so biete ihm auch die andere dar. In manchen Übersetzungen steht hier nicht schlagen, sondern steht Ohrfeige. Und in fast allen englischen Übersetzungen steht to slap. Und das bedeutet mehr ein Ohrfeigen als ein Schlagen. Das heißt, es geht hier nicht so stark darum, dass jemand eine Person schlägt mit dem Ziel, die Person ernsthaft zu verletzen. Wenn jemand eine Ohrfeige gibt, dann ist es nicht so stark der körperliche Schmerz, der wehtut, sondern es ist vielmehr die Missachtung, die Beleidigung und die Respektlosigkeit, die Demütigung, die damit zum Ausdruck kommt. Und zur damaligen Zeit war die Ohrfeige, genau genommen die Ohrfeige mit der Rückhand, war der größte Ausdruck von Missachtung, Beleidigung und Demütigung. Es geht hier also nicht darum, dass Jesus sagt, dass du dich windelweich prügeln lassen sollst, sondern wenn dich jemand missachtet, wenn dich jemand beleidigt oder in einer anderen Form respektlos mit dir umgeht, sollst du es geduldig ertragen. Und das kann in Form einer Ohrfeige sein, das kann auch in Form von Worten passieren. Du sollst der Person das Schlechte nicht zurückgeben. Es könnten Beispiele sein dafür. Naja, wenn der Arbeitskollege mich beleidigt, wenn andere Menschen sich lustig machen über mich, wenn unpassende Kommentare gegen mich gebracht werden, dann sollen wir das nicht zurückbringen, sondern wir sollen einfach die Person weiterreden lassen und sagen, ich ertrage das. Ich fange keinen Streit an. Sei jemand, der selbst beherrscht ist, sagt Jesus. Ertrage das Böse, das man dir antut. Denn Gerechtigkeit zu bringen, ist nicht unsere Aufgabe. In Römer 12 lesen wir, vergeltet niemand Böses mit Bösem, seid auf das bedacht, was in den Augen aller Menschen gut ist. Ist es möglich, so viel an euch liegt, haltet mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, Geliebte, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, mein ist die Rache, ich will vergelten, spricht der Herr. Das heißt, überlass es dem Herrn. Er wird eines Tages Gerechtigkeit bringen, perfekte Gerechtigkeit. Du sollst das Böse bereitwillig ertragen. Wie war es bei Jesus selbst? Er wurde verraten, ausgelacht, bespuckt, falsch angeklagt, geschlagen und sogar ans Kreuz genagelt. Oder wie Ron es uns am Karfreitag ausgedrückt hat, der gerechteste Mensch, der je gelebt hat, wurde in dem ungerechtesten Prozess, den es je gegeben hat, verurteilt und auf brutalste Weise hingerichtet. Und wie reagierte Jesus darauf? In Jesaja 53 lesen wir, er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Und als Jesus am Kreuz hängt, spricht er: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat das perfekt ausgelebt. Und wenn wir sehen, dass Jesus das für dich und für mich ertragen hat, wenn Jesus bereit war, das alles für uns zu ertragen, wie könnten wir dann nicht den respektlosen Umgang von Menschen an uns ertragen? Das war der erste Punkt. Ertrage das Böse. Der zweite Punkt ist, gib mehr als du musst. Und das sind die Verse 40 bis 41. Und da spricht Jesus: Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Hemd nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. In Vers 40 geht es um Rechtsprozesse. Und damals hatten sie nicht viel zum Anziehen. Sie hatten ein inneres Gewand, verbildlich hier durch das Hemd, und ein äußeres Gewand, was hier mit dem Mantel zum Ausdruck kommen soll. Jesus sagt, wenn du in einem Gerichtsprozess verlierst, sollst du nicht nur dein inneres Gewand abgeben, sondern auch dein äußeres Gewand. Möchte Jesus sagen, du sollst alles hergeben, dass du nackt und einsam bist? Nein, es ist bildlich zu verstehen. Die Aussage ist, gib mehr, als du verpflichtet bist zu geben. Gib nicht nur das, was du verpflichtet bist, sondern gib auch noch deinen Mantel her, sagt er. Das ist schon sehr radikal, oder? Wozu uns Jesus hier aufruft. Ich habe schon etwas verloren und ich soll noch mehr von meinem Eigentum geben. Wir merken, dass da unsere Herzen ganz schnell Alarm schlagen. Und das Problem ist, dass wir immer daran denken, an mein Eigentum, mein Hemd, mein Mantel, mein Geld, mein dies, mein jedes, meine Rechte. Aber ist das wirklich mein Eigentum? Oder ist es das, was Gott mir in seiner Gnade geschenkt hat? Ist nicht alles, was wir haben, von Gott? Das Problem sind unsere Herzen, die uns immer wieder an Dinge klammern, an Besitz klammern, an unser Eigentum klammern. Wir beharren immer wieder auf Dinge und auf unser Recht. Und das ist genau das, was Jesus uns aufruft, abzulegen. Wir sollen nicht alles krankhaft festhalten, sondern großzügig sein und geben. Lieber verliere ich mein Hemd und meinen Mantel, als mein weiches Herz, mein Charakter oder mein Zeugnis als Christ. Lasst uns weite Herzen haben und weite Hände und lasst uns geben, sogar mehr, als wir müssen. Bei dem zweiten Beispiel geht es um Unbequemlichkeit. Vers 41 sagt er, und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Stell dir vor, du bist ein Jude zur Zeit Jesu unter der Herrschaft des Römischen Reiches und ein Römer kommt zu dir und sagt, trag diese Tasche eine Meile weit bis zu meinem Haus. Und das war römisches Gesetz. Die Juden waren dazu verpflichtet, wenn sie dazu genötigt wurden. Du würdest dir denken, als ob ich dir deine Tasche trage. Wegen dir muss mein Volk und vor allem meine Familie so viel Leid tragen, als ob du im Ernst glaubst, dass ich das für dich tun würde. Und der Römer, der fasst einfach nur den Griff seines Schwertes an und schaut dir in die Augen. Einfach, dass du weißt, es ist da. Schließlich nimmst du die Tasche und gehst diese Meile mit ihm, innerlich voller Wut und Widerwilligkeit. Und jetzt denk mal, wie wir manchmal dienen. Sind wir nicht auch oft so, dass wir oft widerwillig die Dinge tun, die wir tun sollen, oder dass wir widerwillig dienen? Jemand bittet dich, etwas zu tun, und du denkst dir nur so, ich hatte andere Pläne. Oder du spielst in der Gemeinde und du dachtest dir, ich dachte, das würde nur eine Stunde gehen. Aber jetzt muss ich hier noch länger da bleiben. Und diese Herzenseinstellung sollen wir ablegen. Wir sollen sogar 2 Meilen gehen, sagt Jesus, mehr geben, als wir müssen. Wir sollen dienen zur gelegenen und ungelegenen Zeit, sogar mehr und länger, als wir gebeten werden. Wie war es bei Jesus? In Matthäus 14, Verse 13 bis 14 lesen wir, und als Jesus das hörte, und da ging es um die Enthauptung des Johannes des Täufers, zog er sich von dort in einem Schiff abseits an einem einsamen Ort zurück, und als die Volksmenge es vernahm, folgte sie ihm aus den Städten zu Fuß nach. Als Jesus nun ausstieg, sah er eine große Menge, und er erbarmte sich über sie und heilte ihre Kranken. Um das besser zu verstehen, stell dir vor, ein guter Freund oder ein Familienmitglied stirbt, und das haben einige hier auch unter uns erlebt. Wie viel Lust hättest du noch zu dienen? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Verständlich. Aber schaut euch Jesus an. Johannes der Täufer stirbt und er hat trotzdem gedient. Er hat uns so sehr gedient, dass er sogar einen brutalen Tod für uns gestorben ist. Wie könnten wir da nicht die 2. Meile gehen? Wie könnte das aussehen, ganz praktisch? Und wenn wir uns überlegen, zum Beispiel in der Gemeinde, ich soll 1 Stunde beim Aufbau helfen, ich helfe gleich 2 Stunden. Ich soll spülen, ja, ich wische zusätzlich noch die Tische oben. Einfach, weil ich Jesus liebe und weil ich meine Mitmenschen liebe. Oder wenn dein Ehepartner sagt, du sollst die Küche aufräumen, dann räumst du nicht nur die Küche auf, sondern du bringst auch den Müll raus. Das sind ganz banale Beispiele, aber ich denke, selbst da merken wir, da hapert es schon. Da merken wir, das klappt oft nicht. Das heißt, Jesus sagt, wir sollen mehr tun, als wir verpflichtet sind zu tun, weil wir Gott lieben und weil wir unseren Nächsten lieben. Und das sind meistens die, die noch uns eher nett bitten. Im Text steht, und wenn dich jemand nötigt, steht hier. Das ist das gleiche Wort wie bei Simon von Kyrene, der aufgetragen wurde, das Kreuz Jesus zu tragen. Das war kein Bitten. Das war kein liebevolles Bitten. Das war mehr schon ein Zwingen. Das heißt, Jesus sagt uns also, geh die 2. Meile, selbst sogar, wenn dich jemand unfreundlich bittet. Sogar fast schon, wenn dich jemand zwingt. Und ich glaube, wir merken, wie unsere Herzen sich dagegen sträuben, oder? Also ich merke es auf jeden Fall. Ich meine, der Römer in dem Beispiel, der war damals auch kein Freund, sondern ein Feind. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr geht mit eurem Feind die 2. Meile. Wie kraftvoll wäre das? Was für ein Zeugnis wäre das? Wie stark würde Jesu Liebe und seine Veränderungskraft nach außen hervortreten? Wenn Menschen um uns herum sehen, dass wir so leben, würden sie sagen, wow, so könnte ich nicht leben. Wie kann er das? Was ist an diesen Menschen so anders? Lass mich dir sagen, was der Unterschied ist. Er kennt Jesus. Und dieser Jesus lebt. Und er lebt heute noch. Und er verändert heute noch Herzen. Und das tut er auch bei uns. Und deswegen ist es möglich. Also stell dir die Frage, tust du nur das Nötigste oder bist du bereit, die 2. Meile zu gehen? Und der 3. Punkt und der letzte Punkt ist, gib bereitwillig. Und das ist der Vers 42. Da steht, gib dem, der dich bittet und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Hier geht es natürlich um Menschen, die wirklich Not haben und nicht um jemanden, der dich irgendwie manipulieren will und der dir einfach nur dein Geld klauen möchte. Nichtsdestotrotz glaube ich, es ist gut für uns, wenn wir nicht allzu kritisch sind. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich merke das immer wieder bei mir in meinem Leben. Wenn ein Bettler mich nach Geld fragt, fange ich erstmal an, eine Wissenschaft draus zu machen. Und ich fange erstmal an, die Person zu analysieren und genauestens zu überprüfen. Und am Ende gebe ich wahrscheinlich nichts, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass er es wirklich braucht. Ich glaube, die Gefahr kann da sein, dass wir uns hinter so einer Ausrede verstecken, statt einfach großzügig zu geben. Als ich den Vers gelesen habe, ist mir eine Sache bewusst geworden. Lieber gehe ich doch das Risiko ein, jemandem etwas zu geben, der es vielleicht nicht wirklich braucht, statt dass ich Gefahr laufe, weil ich so kritisch bin, jemandem nichts zu geben, der es dann wirklich braucht. Und um unsere Herzenshaltung geht es hier, Jesus, in dem Abschnitt. Er hat uns gezeigt, wir sollen keine rachsüchtigen Herzen haben. Wir sollen bereitwillig Böses ertragen, das uns angetan wird. Wir sollen mehr geben, als wir geben müssen oder von uns verlangt wird. Und wir sollen bereitwillig dem Notbedürftigen geben, der es braucht. So sieht ein Jünger Jesu aus. So sieht jemand aus, der ein Bürger des Himmelreiches ist. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wie in aller Welt könnten wir das denn nur ausleben? Und ich glaube, wenn ich hier aufhören würde, dann würden wir wahrscheinlich sehr entmutigt nach Hause gehen. Und deshalb möchte ich uns zwei Antworten geben, die uns dabei helfen können. Der erste ist, Gottes Geist lebt in uns. Wenn du wirklich Jesus Christus kennst, wenn du sein Kind bist, wenn du auf ihn vertraust, wenn du eine Beziehung mit Jesus Christus hast, dann darfst du wissen, Gottes Geist lebt in dir. Derselbe Geist, der Jesus hat aus den Toten auferstehen lassen, lebt in uns. Wir sind nicht auf uns allein gestellt. Jesus verändert uns durch seinen Geist und er gibt uns die Kraft, mehr und mehr so zu leben. Aus eigener Kraft können wir das nicht. In Johannes 15 lesen wir, dass wir nichts tun können ohne Jesus. Aber mit Jesus können wir viel Frucht bringen. Und so lasst uns an Jesus festklammern und wissen, dass er uns die Kraft schenkt, das auch auszuleben. Und der zweite Punkt ist, da wo auch wir hier versagen, das auszuleben, dürfen wir wissen, Jesus starb auch am Kreuz, um uns auch hier zu vergeben, wo wir das nicht ausgelebt haben. Deshalb sei ermutigt, denn Jesus hilft uns, das mehr und mehr auszuleben und mehr so auszusehen, wie es Jesus von seinen Bürgern des Himmelreiches, von seinen Kindern möchte. Und dafür möchte ich beten, dass er uns dazu hilft. Himmlischer Vater, wir möchten dir so sehr danken, dass du ein guter und gnädiger Gott bist. Wir möchten dir so sehr danken, dass du uns durch Jesus Christus Vergebung geschenkt hast, dass wir wissen dürfen, dass er am Kreuz für alle unsere Schuld gestorben ist. Und wir jetzt durch den Glauben deine Kinder sein dürfen, Herr. Wir danken dir für dein Wort, das zu uns spricht und das uns immer wieder zeigt, wo wir nicht entsprechend dem leben, wie wir leben sollen, Herr. Möchten wir danken, dass du uns durch deinen Geist die Kraft schenkst, mehr und mehr das zu leben, dass wir keine rachsüchtigen Herzen haben, dass wir nicht Böses mit Bösem vergelten, sondern Böses mit Gutem. Dass wir bereit sind, die zweite Meile zu gehen. Und wir möchten dich so sehr bitten, Herr, angesichts unserer Schwachheit, dass du uns hilfst, durch deinen Geist, den du uns gegeben hast. Schenk uns die Kraft, die wir brauchen, das mehr und mehr auszuleben, sodass wir dir Ehre bringen und mehr und mehr Menschen sehen, wie wir nach deinen Geboten leben und sie dich preisen, Herr, wie du selbst sagst in deinem Wort. Und wir möchten dich bitten, Herr, hilf uns dabei. Danke, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass du das auch tust. In Jesu Namen. Amen.